Der Krieg in Gaza muss jetzt enden. Das steht in einer gemeinsamen Erklärung von 28 Staaten. Internationaler Druck auf Israels Premierminister Benjamin Netanyahu. Nur ändert das was? Die israelische Armee hat ihre Offensive im Gazastreifen in dieser Woche nochmal ausgeweitet. Allem Druck zum Trotz. Allein in den letzten 2 Monaten sind beim Versuch, an Nahrungsmittel zu kommen, mehr als 1000 Menschen in Gaza getötet worden. Das sind die neuesten Zahlen der Vereinten Nationen. Mit ARD-Korrespondent Julio Segador in Tel Aviv schauen wir heute auf das Leid der Menschen in Gaza, das einfach kein Ende zu nehmen scheint. Und darauf, was für die dringend nötige Waffenruhe fehlt. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Das ist unsere Folge für Donnerstag, den 24. Juli. Hallo Julio, schön, dass du zugeschaltet bist.
Hallo aus Israel.
Julio, Anfang der Woche haben 28 Staaten gemeinsam ein sofortiges Ende des Gazakrieges gefordert. Außerdem auch noch der Papst und der König von Belgien. Wie groß ist denn der Druck auf die israelische Regierung gerade? Wie würdest du das einschätzen?
Also der ist immens, und zwar der Druck von innen und von außen. Diese gemeinsame Erklärung der 28 Staaten, da ist schon viel internationaler Druck da. Das ist ja nicht irgendwer, auch wenn der Papst sagt, dieser unsinnige Krieg, wie er in dem Telefonat mit Benjamin Netanyahu auch gesagt hat. Auch der Druck von innen, der ist immens.
Demonstrationen in Israel. Tausende Menschen forderten die Freilassung aller Geiseln der islamistischen Hamas. Die Demonstranten appellierten an US-Präsident Trump, Druck auf Premier Netanyahu zu machen.
Das sind die Menschen, die hier wirklich seit fast 2 Jahren auf die Straße gehen, die fordern, dass die Geiseln freigelassen werden, dass es eine Vereinbarung gibt mit der Hamas, damit diese 50 Geiseln, die immer noch in der Hand der Hamas sind, davon leben vermutlich nur noch 20, damit die auch noch irgendwie heimkommen. Die Regierung zeigt sich da ziemlich hartleibig, man muss es so sagen. Sie hat ihre eigene Agenda, und die eigene Agenda ist definiert durch die Kriegsziele, die ja der israelische Premier Benjamin Netanyahu sehr, sehr früh geäußert hat, die Zerschlagung der Hamas und dass Israel nicht mehr gefährdet werden kann vom Gazastreifen aus, und das zieht er durch.
Mit wachsender Kritik stellt sich manchen die Frage, welche Ziele die israelische Führung tatsächlich verfolgt.
Es gab ja in den letzten Tagen immer wieder viele Berichte über mutmaßliche Völkerrechtsverletzungen vom israelischen Militär.
Tote und Verletzte im Norden von Gaza. Sie hatten versucht, Hilfsgüter des Welternährungsprogramms zu ergattern.
Am Sonntag sollen bis zu 93 Menschen, die auf eine UN-Hilfslieferung mit Nahrungsmitteln gewartet haben, von israelischen Soldaten erschossen worden sein. Am Dienstag soll dann auch noch ein UN-Warenlager von der israelischen Armee angegriffen worden sein. Was weißt du darüber?
Also wir wissen, dass es regelmäßig zu chaotischen Szenen kommt, zu totalem Chaos, wenn wenige Hilfskonvois die Grenze passieren, wie in Zikim vor wenigen Tagen. Da ist ein Hilfskonvoi nur mit 25 Trucks über die Grenze im Norden vom Gazastreifen, von Israel in den Gazastreifen rein. Und da waren sehr, sehr viele Menschen, die wohl auf diesen Konvoi gewartet haben, in der Hoffnung, dass sie da was ergattern können. Das sind Menschen, die zum Teil seit Wochen und Monaten kaum etwas bekommen haben, vor allem im Norden des Gazastreifens. Und die haben sich wohl, und das sind jetzt die Informationen, die wir bekommen haben, teilweise aus UN-Quellen, teilweise von Augenzeugen, dass eben die Menschenmenge auf die LKW zu ist, und dann sind Schüsse gefallen.
Ich bin zum ersten Mal nach Sikkim gegangen, um ein wenig Brot und Mehl zu holen. Wir waren überrascht, als Panzer das Feuer eröffneten, Soldaten und Drohnen uns beschossen haben und uns belagerten. Ich wurde am Ohr und an der Hand verletzt. Junge Männer wurden direkt vor meinen Augen getötet. Es gab so viele Verletzte.
Und dann gibt es aber auch unterschiedliche Darstellungen, von wem die Schüsse gekommen sind. Ob sie von den israelischen Soldaten gekommen sind, wissen wir nicht. Das ist die Behauptung, die sowohl die Vereinten Nationen aufgestellt haben, als auch sehr, sehr viele Augenzeugen. Die israelische Armee selbst sagt, sie hätte nur Warnschüsse abgegeben. Und das ist natürlich ein großes Problem, dass wir selber als Journalisten, als Korrespondenten in Israel nicht die Möglichkeit haben, in den Gazastreifen zu kommen, weil das israelische Militär uns diese Möglichkeit verwehrt. Wir dürfen da nicht rüber und können uns auch nicht selber ein Bild machen. Wir sind also darauf angewiesen, was wir an Informationen mittelbar bekommen. Und es gibt diese unterschiedlichen Darstellungen. Was allerdings stimmt, ist, dass es mehr als 70 wohl Tote gegeben hat. Und da gibt es Bilder, wie die in die Krankenhäuser, in die Kliniken, die ja nur noch wirklich am Limit arbeiten, eingeliefert worden sind. Und ja, du hast einen zweiten Fall eben genannt.
Im Gazastreifen hat die israelische Armee laut UN-Angaben mehrere Einrichtungen der Weltgesundheitsorganisation angegriffen. Ein Wohnheim und auch das Hauptlager seien attackiert worden, teilte die WHO mit.
In Deir al-Balah, im Zentrum vom Gazastreifen, sind zentrale Warenlager, vor allem der Vereinten Nationen gewesen, auch der Weltgesundheitsorganisation, und die sind geplündert worden. Es gibt Informationen vom Chef der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, Tedros Ghebreyesus heißt der. Der hat auf X, auf dem Online-Dienst X, getwittert, dass verschiedene Frauen und Kinder von WHO-Mitarbeitern vom israelischen Militär mit Waffengewalt aus den Gebäuden rausgebracht worden sind. Sie mussten fliehen. Also es sind Zustände, die wirklich furchtbar sind. Die Menschen hoffen, dass sie ein bisschen was abbekommen an Nahrung, an Lebensmitteln, dass wichtige Medikamente geliefert werden können, dass wenige das kommt, das wird zum Teil geplündert oder eben es kommt zu Schusswechseln, zu Waffengewalt mit vielen, vielen Toten. Es sind wirklich furchtbare Zustände.
Was würdest du sagen, warum passiert das immer wieder? Also wieso schießt denn Israel mutmaßlich auf hungernde Zivilisten und geht im Gazastreifen derart brutal vor?
Ich glaube, dass hier jegliche Ordnung fehlt. Und wenn eine riesige Menschenmenge auf einen LKW zurennt und ihn bedrängt und sie wollen die Waren aus diesem LKW haben, dann kann es sein, dass einfach manche Soldaten die Nerven verlieren. Das ist eine Interpretation jetzt von mir. Ich bin ja, wie gesagt, nicht dabei. Aber ich kann mir das vorstellen, dass es dann dazu kommt, dass sich das aufschaukelt und dass dann Schüsse fallen, dass die Menschen in Panik geraten, dass noch mehr Schüsse fallen. Also das könnte so ein Szenario sein. Fakt ist, den Menschen fehlt es wirklich an allem, was nötig ist. Es kommt ja kaum was rein. Ich habe eben gesagt, dass vor wenigen Tagen, als da bei Zikin, bei diesem Grenzübergang, dieser Konvoi angegriffen wurde, da kamen 25 LKW über die Grenze. 25, das ist gar nichts. Wir hatten bei der letzten Waffenruhe im Frühjahr, da kamen 600 LKW pro Tag in den Gazastreifen. Okay. Das ist das Minimum dessen, was notwendig ist. Also man sieht, dass es hier wirklich darum geht, dass die Menschen sich einfach das Nötigste holen wollen. Und mir ist noch in Erinnerung bei einem Beitrag, den ich vor einigen Wochen gemacht habe, eine Mutter von drei Kindern, die ohne ihre Kinder dorthin ist, und sie wurde gefragt, weshalb sie zu diesen Verteilzentren geht, wo ja auch Waren verteilt werden und immer wieder dort auch Schüsse fallen. Dann hat sie gesagt, es ist mir völlig egal, ob ich in Lebensgefahr komme. Ich muss meinen Kindern was zum Essen holen und das ist das Wichtigste für mich.
In der Nähe dieser Verteilzentren sind nach Angaben der UN seit Ende Mai mehr als 1000 Menschen getötet worden. Die Zahl ist, wie die meisten Zahlen aus Gaza, nicht unabhängig überprüfbar. Julio, auch bei gezielten Offensiven vom israelischen Militär werden Zivilisten getötet. Wieso passiert das immer wieder?
Ich interpretiere diese letzten Offensiven, die wirklich sehr, sehr heftig sind, so, dass Israel hier einfach möglichst viele Hamas-Kämpfer, Terroristen töten möchte. Und man nimmt von Seiten der israelischen Armee in Kauf, dass da eben auch Zivilisten drunter sind. Es gibt ja immer wieder, wenn Israels Armee in bestimmte Bereiche vordringt, wie jetzt in Deir al-Balah, dass es dann immer Evakuierungsaufrufe gibt.
Gestern kam die Anordnung des Militärs an die Bevölkerung, Gebiete in Zentralgaza zu verlassen.
Meistens über die sozialen Medien. Teilweise werden auch Flugblätter abgeworfen und da werden dann die Menschen aufgefordert, dass sie eben den Bereich verlassen, weil das ein Kriegsbereich ist und wer nicht schnell genug flüchten kann, der ist dann mittendrin.
Die Armee startet eine weitere Großoffensive in einer Gegend, in der es bisher keine größeren Bodenoperationen gab, wo mehr Gebäude als an anderen Orten intakt sind und Zehntausende Zuflucht gesucht hatten.
Das klingt wahnsinnig chaotisch auch. Gibt es denn überhaupt eine Strategie von der israelischen Armee?
Die gab es eigentlich noch nie. Die gab es noch nie, weil auch die israelische Armee auch nach außen hin das, was sie zu Beginn gesagt hat, immer noch sagt, nämlich unsere Kriegsziele sind, wir wollen die Hamas zerschlagen, wir wollen dafür sorgen, dass Israel vom Gazastreifen aus nicht mehr gefährdet werden kann. Wir wollen unsere Geiseln zurückführen. Diese drei Kriegsziele sind bisher realisiert worden, indem der gesamte Gazastreifen einem Trümmerfeld gleich geschossen worden ist, indem wir fast 60.000 Opfer haben schon. Und noch immer ist die Hamas nicht zerschlagen, noch immer sind nicht alle Geiseln zurückgeführt worden und noch immer wird allerdings sehr, sehr selten Israel vom Gazastreifen aus mit Raketen beschossen. Ich denke, es zeigt, dass eben diese Strategie, die man vielleicht am Anfang hatte, sich nicht als gut erwiesen hat, aber dass man daran festhält, weil man keine andere Strategie hat.
Du hast jetzt gerade von der Hamas schon gesprochen. Wie viele Menschen sind das denn noch, die für die Hamas kämpfen? Wie stark ist die Hamas überhaupt noch?
Also Zahlen zu nennen ist sehr, sehr schwierig. Man hat immer gesagt, also vor dem Krieg, es gäbe so um die 20.000 bis 30.000 Hamas-Kämpfer. Es heißt, dass davon etwa 70-80% getötet worden sind. Wer nicht mehr da ist, das ist eigentlich die komplette Führungsspitze. Die ist wirklich eliminiert worden, wie es ja immer in diesem Fachjargon heißt, wie uns die israelische Armee immer auch die Begrifflichkeit weitergibt, neutralisiert, eliminiert, das klingt furchtbar. Ein Großteil der Hamas-Bataillone soll zerstört worden sein. Die Terrororganisation hat ja auch ihre Taktik jetzt komplett geändert. Sie tritt nicht mehr militärisch organisiert auf, wie sie am Anfang aufgetreten ist und zum Teil mit relativ großem Erfolg, weil sie da, glaube ich, die Israelis schon überrascht haben, wie gut sie organisiert waren. Inzwischen ist es so, wissen wir, dass es ja eher ein Guerillakampf ist. Die sind versteckt, teilweise in den Trümmern, teilweise in den Tunnelanlagen, die noch immer existieren. Und von dort aus greifen sie eben dann auch die israelische Armee an. Es sind eher so Einzelaktionen. Die sind aber aus Sicht der Hamas sehr, sehr erfolgreich, weil immer wieder israelische Soldaten auch getötet werden.
Der Gazastreifen ist nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober jetzt seit fast 2 Jahren Kampfzone. Du hast schon gesagt, im Grunde ist die ganze Gegend mittlerweile ein einziger Trümmerhaufen. Trotzdem leben da weiterhin etwa 2 Millionen Menschen. Wie sieht der Alltag dieser Menschen aus?
Es ist schwer zu sagen. Zum einen, weil wir natürlich selber nicht nach Gaza reinkommen. Zum anderen ändert sich das auch permanent, weil die Menschen ja immer wieder aufgefordert werden, dort, wo sie sind, dort, wo sie in irgendeinem Zeltlager sich eingerichtet haben, wieder zu gehen. Also wenn es eine Konstante gibt, dann ist es die, dass die Menschen von Anfang an dieses Krieges wie auf einem Schachbrett herumgeschoben werden. Inzwischen hauptsächlich nach Al-Mawasi, das ist eine Flüchtlingssiedlung, Zeltstadt im Südwesten des Gazastreifens. Dort sind ja weit über 1 Million Menschen wohl inzwischen und diese ganzen Evakuierungsaufrufe, die es gibt, führen dazu, dass immer mehr Menschen dort konzentriert werden. Und das Leben in so einer Zeltstadt wie Al-Mawasi ist natürlich fürchterlich für die Menschen. Erstens lebt man da wirklich in Zelten nur wenige Meter vom nächsten entfernt. Es ist ein Leben mit unglaublichen Einschränkungen, weil sie ja nichts mehr zur Verfügung haben. Ganz schlimm finde ich es für die Kinder. Wir wissen nicht, was das für Folgen hat. Was wird aus diesen Kindern, aus diesen Generationen, die nichts anders kennen als Leid, als Krieg und die ja davor schon nicht die Möglichkeit hatten, rauszukommen? Denn davor, über 20 Jahre, war der Gazastreifen ja auch abgeschottet von Israel und von Ägypten. Es ist eine furchtbare Situation und ich glaube, wir können uns das gar nicht richtig vorstellen, was das in den Menschen ausmacht.
Ich würde ganz gern nochmal auf die Hilfslieferung kommen. Da wird ja die Situation nicht nur wegen der Schüsse vom Sonntag immer dramatischer, weil die UN sagt, es braucht unabhängige Hilfsorganisationen, die eben Hilfsgüter ohne Waffen verteilen. Israel sagt hingegen, das funktioniere nicht, weil davon eben die Hamas profitieren würde. Wer hat denn da am Ende recht? Kann man das sagen?
Also ich gucke mir einfach das Ergebnis an, dessen, was wir gerade sehen. Wir haben ja diese Verteilzentren, die über diese sehr, sehr umstrittene private Stiftung vor einigen Wochen eingeführt wurden.
Seit Wochen geben Söldner einer amerikanischen Sicherheitsfirma an Verteilstellen im Süden und Zentrum begrenzt Hilfsgüter aus. Verantwortlich ist eine umstrittene private Organisation, die von den USA und Israel unterstützt wird. Immer wieder kommt es zu Chaos. Fast täglich fallen Schüsse.
Und wir sehen ganz deutlich, dass es eben nicht funktioniert, dass die Kritik, die die Vereinten Nationen geübt haben, dass ihnen das Verteilsystem sozusagen weggenommen worden ist, dass diese Kritik wirklich auch so eingetreten ist. Es zeigt sich, dass die Hilfe nicht zu allen Menschen kommt.
Das Schifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt. Zahlreiche Verletzte werden am Morgen eingeliefert. Sie hatten versucht, etwas von den knappen Hilfslieferungen bei einem der wenigen Verteilzentren abzubekommen.
Vorher sind dann mit Hilfe der Hilfsorganisation, meistens Organisationen der Vereinten Nationen oder von privaten NGOs, dann verteilt worden bei den Menschen. Das hat mal besser, mal schlechter funktioniert. Das hat nicht immer gut funktioniert, aber es hat funktioniert. Jetzt mit diesen Verteilzentren ist es so, dass viele Menschen ausgeschlossen sind. Es zählt das Recht des Stärkeren, also die, die als Erster bei diesen Verteilzentren sind, die bekommen die meisten Waren ab. Leute, die keine Möglichkeit haben, dorthin zu kommen, Kinder, ältere Leute, Verletzte. Wir haben sehr, sehr viele Verletzte durch diesen Krieg. Die haben ja keine Möglichkeit, zu diesen Verteilzentren zu kommen. Die haben auch keine Möglichkeit, Waren zu bekommen. Also das ist ein sehr, sehr großer Fehler im System, meines Erachtens nach, aus Sicht der Israelis und der Amerikaner, die ja dieses System mit unterstützen, ist es so, dass man eben verhindern möchte, du hast es eben schon gesagt, dass die Hamas da Hilfsgüter abzweigt, was auch geschehen ist. Aber es hat alles Vor- und Nachteile. Ich sehe nur, dass sehr, sehr viele Menschen inzwischen gestorben sind am Rande dieser Verteilzentren, weil die Menschen, und es ist im Grunde die gleiche Motivation, aus einem Überlebenskampf heraus sich einfach holen wollen, was sie sich holen können. Und da kommt es dann zu diesen anarchischen Szenen, zu einem totalen Chaos und zu Schüssen und es sterben Menschen.
Julio, was würdest du denn sagen, was brauchen die Menschen besonders in Gaza?
Also ganz wichtig ist natürlich Mehl, das ist das Grundnahrungsmittel. Mit Mehl können sie Brot backen, können sie viele andere Dinge machen. Wasser ist wichtig. Denn es ist gar nicht so einfach, an sauberes Wasser zu gelangen. Und natürlich Medikamente. Medikamente, weil die Menschen natürlich krank sind, vor allem die Kinder sind krank. Da braucht es Antibiotika, es braucht Schmerzmittel. Es braucht natürlich professionell für die Kliniken Narkosematerial, Verbandsmaterial, all diese Dinge. Da fehlt es massiv. Und da sind natürlich jetzt wirklich auch die Parteien aufgerufen, dass sie da einfach mehr Hilfslieferungen durchlassen.
Du hast gesagt, es bräuchte 600 Lkw mit Hilfslieferungen am Tag, die in den Gazastreifen kommen, Minimum. So viele wie zuletzt während der Waffenruhe im Frühjahr. Zuletzt haben mehr als 100 Hilfsorganisationen an Israel und an die Staatengemeinschaft appelliert. Sie fordern ein Ende der Gaza-Blockade und sofortige Verhandlungen über eine erneute Waffenruhe. Wie stehen denn die Chancen, dass es so eine Waffenruhe bald geben wird?
Also es wird immer wieder weiter verhandelt, aber es gibt einfach die Punkte, an denen eine Einigung inzwischen seit Monaten scheitert.
Die Gespräche über eine Waffenruhe im Gazastreifen kommen nicht voran. Vertreter Israels und der Terrororganisation Hamas warfen sich gegenseitig vor, Fortschritte zu blockieren.
Aus Sicht der Hamas gibt es die Forderung, dass sich das israelische Militär weitgehend aus dem Gazastreifen zurückzieht für eine erneute Waffenruhe. Da gibt es verschiedene Korridore, an welchen Punkten sie sich zurückziehen sollen. Und das sind zum Teil Gebiete, die eben das israelische Militär in den letzten Wochen und Monaten erobert hat. Und da sagen die Israelis, nee, das machen wir nicht. Wir wollen da nicht uns zurückziehen, weil dann überlassen wir da wieder der Hamas den Raum. Aus Sicht Israels ist der Punkt, wo es dann auch immer ein Scheitern gibt, sie fordern, dass die Hamas entwaffnet wird, dass die Hamas-Führung eben aus dem Gazastreifen in ein anderes Land geht. Vermutlich wäre Katar dieses Land, wo die hin könnten. Und da weigert sich die Hamas. Sie sagt, nee, wir bleiben hier und eine Entwaffnung kommt schon gar nicht in Frage. Und dann natürlich der Punkt, an dem natürlich auch sich dann immer wieder alles bewegt oder eben nicht bewegt, die Geiselfrage. Wie viele Geiseln werden freigelassen? Es ist momentan ein Deal im Gespräch, wo eben 18 Geiseln freigelassen werden, 8 lebende und 10 tote Körper. Und momentan ist das Ganze ja in einer Art Sackgasse aus den Gründen, die ich eben genannt habe. Die Hamas lehnt es ab, sich zu entwaffnen und Israel lehnt es ab, sich zurückzuziehen, militärisch aus dem Gazastreifen.
Bei Bei allem, was wir in letzter Zeit hören von der israelischen Regierung rund um Premierminister Benjamin Netanyahu, hat Israels Regierung aktuell überhaupt ernsthaftes Interesse an einer Waffenruhe und in Zukunft auch an einem längerfristigen Waffenstillstand?
Ich glaube, dass die israelische Regierung irgendwann an dem Punkt sein wird, dass sie diesen Waffenstillstand will, dass der Druck von innen und außen sehr, sehr groß ist und der wird jetzt immer größer werden. Ich habe da keine Zweifel und dieser Krieg kann nicht endlos weitergeführt werden. Das weiß auch die Regierung von Benjamin Netanyahu, dem israelischen Premier. Man muss nur einen Ausweg finden und vielleicht ist es, muss dieser Klick, diese Initialzündung von außen kommen, dass dann auch in Israel die militärische und die politische Führung sehen, dass dieser Krieg eigentlich keine Zukunft mehr hat. Ich glaube, er wird auf jeden Fall von außen beendet.
Aber du hast ja zu Beginn dieser Folge schon gesagt, dass die Forderung nach einem sofortigen Kriegsende von bisher 28 Nationen, übrigens hat Deutschland nicht mit unterzeichnet, das hat bisher keinen Einfluss auf die israelische Kriegsführung. Was braucht es denn noch an Druck von außen?
Also ich kann mir vorstellen, dass eigentlich der Schlüssel wirklich für eine erneute Waffenruhe, möglicherweise dann für auch für einen nachhaltigen, längerfristigen Waffenstillstand, dass der wirklich in Washington liegt, bei Donald Trump. Wenn wir uns diesen 12-Tage-Krieg auch mit dem Iran angucken, Trump hat es geschafft, dass er nach 12 Tagen gesagt hat, it's enough, es ist genug. Und er hat mit einem Machtwort wirklich diesen Krieg beendet. Und ich glaube, er könnte das auch machen mit dem Gazastreifen. Er könnte es in Verbindung möglicherweise mit starken arabischen Staaten wie Saudi-Arabien und Katar schaffen, dass hier wirklich eine Lösung gefunden wird. Allerdings, es ist noch nicht so weit. Ich habe die Gründe genannt. Noch ist es so, dass die Parteien sehr, sehr verhärtet sind. Aber möglicherweise braucht es ein neues Machtwort des US-Präsidenten.
Absolut, aber jetzt, wenn du Donald Trump auch ins Spiel bringst, ich denke da an seine Aussage, er möchte aus dem Gazastreifen ja so eine Art Ferienresort machen, ja, also mit Golfplatz, mit Hotel und so weiter. Wie ernsthaft ist sowas zu nehmen oder ist das auch eine Strategie vielleicht dahinter, sowas ins Spiel zu bringen?
Es ist bis heute wirklich, wenn es um eine Nachkriegsordnung geht, ist es wirklich das Konzept, das die israelische Regierung auch verfolgt. Sie sagen, wir wollen uns an den Trump-Plan halten. David, man muss die beiden Dinge trennen. Wir haben ja eben über einen Waffenstillstand gesprochen, diesen Krieg zu beenden. Und ein anderes Thema ist diese Nachkriegsordnung. Ich glaube nicht, dass sich beides verbinden lässt. Ich glaube, dass man hier wirklich Step by Step erst machen muss, dass das eine wirklich vollzogen wird, dass wir wirklich einen Waffenstillstand bekommen. Und dann muss darüber verhandelt werden. Das wird schwer genug. Wie geht es eigentlich nach dem Krieg weiter? Ob es wirklich zu den Trump-Plänen kommt, da bin ich eher skeptisch. Ich könnte mir vorstellen, dass hier vor allem die reichen arabischen Staaten gefragt sind, etwa Saudi-Arabien, etwa Katar. Die haben viel Geld. Vielleicht kann man mit viel Geld was Neues schaffen. Aber etwas Neues, was natürlich dann auch Israel die Sicherheit bietet, nicht mehr angegriffen zu werden.
Jetzt am Ende unseres Gesprächs habe ich den Eindruck, dass ein Waffenstillstand oder sogar ein Kriegsende erstmal nicht in Sicht ist. Wie siehst du das, deine persönliche Perspektive, dass das Leid der Menschen in Gaza immerhin beendet wird in irgendeiner Form? Wie realistisch ist das?
Also ich glaube, dass es möglicherweise eine erneute begrenzte Waffenruhe geben wird. Dann kommen da nochmal 18 Geiseln raus, einige davon in Särgen. Das wird aber noch nicht dieser Waffenstillstand. Es wird viele, viele kleine Schritte geben. Wichtig wäre so eine Waffenruhe, vor allem für die Menschen im Gazastreifen, dass erneut mehr Hilfsmittel reinkommen. Sowas wäre jetzt erstmal wichtig, um sozusagen eine Verschnaufpause den Menschen auch zu verschaffen. Und vielleicht kann man dann in der Zeit wirklich in Ruhe darüber reden, wie es weitergeht, wie man zu einer längerfristigen Lösung kommt. Es wäre so dieser Initialpunkt, erneute Waffenruhe wäre wichtig und dann kann man aufbauen.
Julio, ich danke dir ja, für diese Eindrücke und wünsche dir alles Gute.
Vielen Dank.
Julio Segador aus dem ARD-Studio in Tel Aviv berichtet über den Krieg im Gazastreifen und die Situation in Israel. Mehr über die Lage dort und alle aktuellen Entwicklungen lest ihr auf tagesschau.de. Den Link findet ihr in unseren Shownotes. Da haben wir euch auch nochmal alle 11KM-Folgen mit verschiedenen Blickwinkeln auf den Krieg im Nahen Osten hingelegt. Autor dieser Folge ist Lukas Waschbüsch. Mitgearbeitet hat Kaspar von Au. Produktion Jacqueline Bretschek, Konrad Winkler, Alexander Gerhardt und Marie-Noëlle Svila. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch, wenn ihr noch mehr zum Thema hören wollt. Beim Krieg im Nahen Osten, da gibt es so viele Schauplätze und Player, das kann sehr schnell sehr unübersichtlich werden. Damit ihr den Überblick nicht verliert, empfehlen wir euch den Podcast Lost in Nahost. In jeder Folge ordnen KollegInnen aus dem Studio Tel Aviv oder andere ExpertInnen die Lage ein und erklären die Hintergründe. Wir verlinken euch den Podcast in den Shownotes.